Pendant. Gespräche zur digitalen Zeit. Ein Podcast von Henriette Heidbrink und Lars Rademacher.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen zum Pendant-Podcast Gespräche zur digitalen Zeit. Mein Kollege Lars Rademacher und ich, Henriette Heidbrink, unterhalten uns hier ungefähr einmal im Monat mit einem Gast zu einem aktuellen Thema mit Bezug zu Medien und Gesellschaft. Und heute sprechen wir mit Pia Suhelferich über verschiedene Arten des Lernens.
Ja, und dann ist das wohl mein Einsatz. Ich habe die Freude, Pia Suhelferich jetzt kurz vorzustellen, denn wir haben uns ja vorgenommen, jetzt in Zukunft etwas mehr auch Kolleginnen und Kollegen bei uns aus dem Haus immer mal wieder als Gäste einzuladen. Und unsere Kollegin Pia ist Professorin für Online-Kommunikation mit dem Schwerpunkt Organisationskommunikation. Sie hat die Schwerpunkte Public Relations und Erwachsenenbildung und hat sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor gearbeitet, sowohl unter anderem bei der BASF im Bereich Issues Management oder auch als E-Learning-Spezialistin. Sie kennt also die beiden Seiten, was für ihre Stelle bei uns ganz relevant ist, weil sie sehr stark die Themen Lernen und Organisationskommunikation miteinander verbindet. Und liebe Pia, wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf.
Genau, Pia. Und bei uns ist es immer so, dass derjenige oder diejenige, die nicht den Gast oder die Gästin vorstellt, das Recht der ersten Frage hat. Dieses fällt somit heute mir zu. Und ich möchte von dir wissen, wie lange du dich überhaupt schon mit Lernen beschäftigst.
Schon eine ganze Weile, würde ich sagen. Also es ist so, dass mir das ein bisschen in die Kinderschuhe gelegt wurde, weil als ich in der Schule war, hatten meine Eltern eine Agentur für Erwachsenenbildung und E-Learning. Das heißt, ich bin eigentlich schon relativ früh mit diesem Gebiet in Berührung gekommen und habe dann immer sozusagen, als ich noch in der Schule war, nachmittags in der Agentur verbracht und eben geschaut, was da sozusagen passiert. Das waren so die ersten Sachen. Und ich habe dann im Studium, ich habe Online-Journalismus studiert, Anfang der 2000er, habe ich auch schon angefangen, sozusagen dort mitzuarbeiten. Das heißt, ich habe kleinere Projekte gemacht und da ging es halt hauptsächlich darum, bestimmte Themen so didaktisch aufzubereiten, dass eben Leute in dem Unternehmen das in irgendeiner Form gut verstehen und auch so neben der Arbeit da gut lernen können. Das waren so meine ersten Berührungspunkte damit. Und ich habe selbst auch einige Erfahrungen persönlich damit gemacht, dass ich gemerkt habe, auf bestimmte Arten und Weisen lerne ich besser oder schlechter. Das heißt, ich habe mich auch selbst relativ früh angefangen damit zu beschäftigen, wie lerne ich eigentlich gut und was gibt's da für Dinge, mit denen man sich vielleicht auch selbst einfach helfen kann.
Und ihr habt ja jetzt einen Studiengang, in dem du schwerpunktmäßig auch tätig bist, neben deiner Arbeit im Master. Der nennt sich Online-Kommunikation und es geht vor allem um strategische Kommunikation, Marketing, PR. Und da habt ihr aber auch einen Lernschwerpunkt, was ja für so einen Studiengang nicht unbedingt üblich ist. Warum habt ihr da so einen Schwerpunkt ausgebildet?
Also der Schwerpunkt heißt aktuell digitale Bildung. Der ist über die Zeit auch immer mal umbenannt worden. Zu Beginn hieß der Corporate Learning. Und damals haben sich verschiedene Kolleginnen, unter anderem Thomas Pleil, die diesen Studiengang sozusagen entwickelt haben, überlegt, dass der Punkt gerade im Bereich der Online-Kommunikation ist, dass die Leute, wenn sie das Studium verlassen, eigentlich das, was sie gelernt haben, schon gar nicht mehr unbedingt immer alles anwenden können. Also klar, strategische Sachen schon, aber was bestimmte Tools angeht, die Welt dreht sich einfach da sehr, sehr schnell, unter anderem durch die Digitalisierung. Und dann war so ein bisschen der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, irgendwie müssen wir den Studis was mitgeben, was darüber hinausgeht, weil alleine das Fachwissen, das reicht einfach nicht. Weil wie gesagt, die haben 6-7 Semester bei uns verbracht, gehen raus und dann ist die Welt schon wieder anders. Und deswegen ist die Idee, dass die Studierenden eben zum einen natürlich dieses Kommunikationshandwerk lernen, aber zum anderen auch sehr viel aus dem Bereich mitbekommen, wie halte ich mich eigentlich selbst up to date? Wie schaffe ich das denn? Beispielsweise, und das gehört für uns eben auch zum Thema Lernen dazu, sich ein gutes Netzwerk aufzubauen. Weil man kann natürlich jetzt auch nicht von morgens bis abends Weiterbildungen besuchen, um sich jeden Tag up to date zu halten. Das geht nicht. Aber was gibt es für Möglichkeiten, das zu tun? Und das fangen wir eigentlich schon im ersten Semester an mit dem Web Literacy Lab, die Leute sozusagen auch in so eine Art Netzwerk und Community, ich sag mal, reinzubasteln oder ihnen die Aufgabe zu geben, sich da zu vernetzen, um genau diesen Effekt zu erzielen. Und der Schwerpunkt digitale Bildung bei uns, der geht da nochmal ein bisschen tiefer drauf ein, dass es auch Leute gibt, die zum Beispiel in Unternehmen kommen und dann dort so Facilitator-Rollen auch einnehmen. Also anderen auch wieder erklären, wie geht das denn mit der Online Kommunikation überhaupt. Nehmen wir jetzt mal, weiß ich nicht, ein mittelständisches Unternehmen, da kommt ein junger Absolvent, eine Absolventin von uns rein und dann ist da sicherlich auch die Aufgabe zu sagen, wie bringe ich denn eigentlich das, was jetzt gerade auf TikTok los ist, dort den Leuten, wie erzähle ich ihnen davon? Wie kann ich die davon überzeugen, dass das eine gute Idee ist? Wie helfe ich auch den Kollegen, die vielleicht damit noch nicht so viel zu tun haben, die da onzuboarden? Und deswegen haben wir diesen Schwerpunkt.
Dann würde sich dieser Schwerpunkt ja aber eigentlich für alle Studiengänge eignen, sage ich mal, die speziell nah am Puls der Zeit sind mit ihrem Wissen, oder? Also ich meine, Mathematik,
absolut.
Wenn du Mathematik studierst oder Physik, brauchst du es vermutlich erstmal nicht so, weil du sehr stark mit Wissen konfrontiert bist, das eine ganz lange Halbwertszeit hat, würde man vielleicht sagen, ne? Und bei allen
Richtig.
Anderen wäre das sozusagen gar nicht mal so doof.
Ja, also ich bin der Meinung, dass eigentlich alle Studiengänge so Kompetenzen für lebenslanges Lernen integrieren sollten, weil ich der Meinung bin, das brauchen wir eigentlich alle, weil früher war es so, man hat einen Job gemacht und dann hat man den 25 Jahre gemacht. Das ist heute nicht mehr so. Da tut sich einfach super, super viel und das gilt eigentlich, ich glaube, das ist in fast allen Berufen so. Und deswegen glaube ich, diese Kompetenzen für lebenslanges Lernen, da die Studierenden stärker zu unterstützen, weil natürlich viele machen das auch intrinsisch und helfen sich da individuell weiter, aber das, ich sag mal, curricular zu verankern und zu sagen, wir kümmern uns da mit drum, dass die Studierenden rausgehen und da eine gewisse Kompetenz haben, einmal ihr eigenes Lernen zu reflektieren, aber auch in der Lage sind, sich da selbst zu helfen. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt in unserer Zeit einfach und absolut, du hast recht, nicht nur für unseren Studiengang, sondern auch für andere.
Also ja, ein bisschen so Hilfe zur Selbsthilfe, ne? Also irgendwie, wenn man das jetzt mal auf die wirklich so in die sag mal gegenwärtigste Gegenwart hinein transponiert, wie verändert denn das, was wir gerade als Revolution im Bereich der künstlichen Intelligenz erleben, denn dieses Setting von lebenslangem Lernen? Also viele behaupten ja, die Jobs fallen dann weg und so weiter. Das geht ja nur gerade in der Medienbranche so ein bisschen als Angst um. Ich denke immer, es sind eher nur Verschiebungen und das sind vielleicht auch qualitativere Dinge, die dann gefordert werden. So diese sehr praktischen Sachen verändern sich. Aber wie ist das bezogen jetzt aufs lebenslange Lernen? Hat das einfach dann nochmal eine ganz andere Dynamik jetzt bekommen aus deiner Perspektive? Wie schätzt du die Verknüpfung zwischen künstlicher Intelligenz und deinem Schwerpunkt ein?
Also für mich gibt es zwei Aspekte. Einmal ist es so, dass die, ich sag mal, ChatGPT und Co. ganz, ganz tolle Lernbegleiter sind, weil man kann einfach im Ping-Pong mit so einer KI sich Prüfungsfragen ausspucken lassen, mit der KI auch lernen. Also das ist der eine Aspekt. Das heißt, ich finde, es hat sehr viel positive Aspekte, in denen uns KI auch hilft, sozusagen vielleicht auch eine Lücke zu identifizieren, die wir haben und die dann zu füllen. Das ist so der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist aber, und das ist in den ganzen, wenn man sich die Kompetenzmodelle zu lebenslangem Lernen, Web Literacy und so weiter anguckt, dann ist ein ganz zentraler Aspekt immer kritisches Denken oder kritisches Reflektieren. Und ich glaube, gerade in Zeiten von KI ist dieses kritische Denken und kritische Reflektieren noch wichtiger. Also es ist sowieso wichtig, aber weil nicht alles, was die KI uns ausspuckt, ist eben korrekt oder passt. Und deswegen kann man das natürlich nicht einfach eins zu eins übernehmen. Das heißt, es hat unglaublich viel Potenzial, aber nur aus meiner Sicht, wenn wir es schaffen, die Studierenden beim kritischen Denken und kritischen Reflektieren zu unterstützen, weil sie dann nämlich das, was da rauskommt, einfach auch eine Art von Beurteilungskompetenz haben, zu sagen, okay, damit kann ich was anfangen, bis zu dieser Grenze. Da ist aber auch die Grenze und da muss ich dann vielleicht nochmal woanders gucken und. Und ich glaube, das ist so eine Gratwanderung zwischen, ich bin auf jeden Fall kein Pessimist, was Technologien angeht, sonst wäre ich ja auch im falschen Studiengang. Ich liebe Technologien, ich liebe Tools. Ich glaube nur, dass diese kritische Perspektive auch was ist, was wir einfach im Studiengang und auch in der Hochschule sehr, sehr pflegen und kultivieren sollten, damit die Leute das eben auch gut und sicher einsetzen können. Und ich glaube, da ist eine größere Dynamik nochmal reingekommen durch KI, auch in den Bereich des Lernens. Und es gibt natürlich noch so andere Aspekte, dass man, ich weiß nicht, ich sag mal, bestimmte Verhaltensweisen, die Leute zum Beispiel in Learning Management Systemen und sowas, wie die sich da verhalten, das kann man auch besser tracken mit KI und kann dann den Leuten auch eigene Lernpfade und sowas geben. Also sehr, sehr viel individualisierter. Früher haben wir das da, ich sag mal, per Hand reinprogrammiert, dass wir gesagt haben, du hast einen Lernpfad, der geht da lang und der geht da lang. Und das ist natürlich mit KI jetzt noch viel individualisierter möglich. Das heißt, wir können viel mehr Rücksicht darauf nehmen, wie einzelne Personen ticken, was sie brauchen zum Lernen und dann individualisiertere Lernangebote anbieten. Und das ist, glaube ich, auch ein Riesenvorteil.
Jetzt hast du gerade vom individualisierten Lernpfaden oder überhaupt so starken Tracking und Individualisierung beim Lernen gesprochen. Ich glaube, das müssen wir ein bisschen klarer oder ein bisschen noch drüber reden. Was ist damit genau gemeint? Wie stark, was sind Lernpfade und wie stark lassen sie sich individualisieren? Und wo ist da vielleicht auch die Abgrenzung zu dem, was wir häufig ja als klassisches Lernen noch kennen, irgendwie in Gruppen, wo in der Schule oder so, ja eigentlich so, sag ich mal, so auf so individuelle Lernwege bis heute, muss man sich ja klar machen, eigentlich kaum Rücksicht genommen wird. Das geht ja dann, wenn, dann eher in späteren Bildungsstufen los, dass man als Blended Learning oder in anderen Formen eben so individuellere Konzepte hat. Kannst du da vielleicht mal das bisschen kontrastieren und erläutern?
Ja, auf jeden Fall. Also ein Lernpfad ist erstmal eine Abfolge von Lerninhalten, so kann man das sagen, oder eine didaktisch strukturierte Abfolge, in denen eine Person durchgehen kann und dann sozusagen ein Thema, eine Kompetenz, irgendwas erlernt. So, und wenn man sagt, es gibt unterschiedliche Pfade, dann kann es sein, dass jeder hat ja individuelle Voraussetzungen, sage ich mal. Ich habe vielleicht schon Vorwissen, aber ich habe auch zeitliche Einschränkungen zum Beispiel. Also es kann sein, dass ich eben nur eine gewisse Zeit am Tag zur Verfügung habe. Es kann sein, dass ich andere Einschränkungen habe, dass ich vielleicht nicht irgendwo vor Ort hinkommen kann und so weiter. Es gibt also eine ganze Reihe von Dingen, die mich ganz persönlich betreffen. Und KI kann es uns schon ermöglichen, wenn wir sozusagen diese ganzen Infos haben, also was habe ich für Rahmenbedingungen als Person, den Leuten ein bisschen individualisierteres Lernpaket zur Verfügung zu stellen, digital. Solche Möglichkeiten haben wir. In der Schule oder in anderen Institutionen ist es oft nicht möglich, weil da wird in Gruppen gelernt. Und leider ist es auch immer noch so, dass in der Schule, wir arbeiten da hart dagegen, aber in der Schule oft noch dieses Thema der Lerntypen eine Rolle spielt, was wissenschaftlich bis heute nicht erwiesen ist. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, der auditive Typ und so weiter. Das gibt's nicht. Es gibt Studien, da gibt's keine Unterschiede. Also wenn jemand sich als auditiver Typ einstuft und ich gebe ihm auditives Material oder ich gebe ihm Material zum Lesen, ist kein Unterschied im Lernergebnis. Also so, das heißt, diese Lerntypentheorie, die gibt es nicht, aber die Leute sind da total drauf abgefahren, weil es so eine Klassifizierung war und eine Art von Individualisierung. Oh, ich bin eher der auditive Typ, dann lerne ich besser mit auditiv. So, das heißt, Leute wollen Individualisierung haben. Allerdings bin ich halt der Meinung, man sollte das dann auf Dinge tun, die auch ein Stück weit wissenschaftlich erwiesen sind. Und es gibt zum Beispiel so 6, 7 Lernstrategien. Da gibt es Daten zu, dass die funktionieren. Ich gebe euch ein Beispiel. Elaboration ist ein Thema. Das heißt, ich verknüpfe mein Wissen mit vorhandenem Wissen. So, das ist was unheimlich gut funktioniert. Oder es gibt noch einen Effekt, das sind konkrete Beispiele zum Beispiel. Also es gibt so Lernstrategien, die für bestimmte Leute gut funktionieren. Und vor allen Dingen hängt das dann auch von den Erfahrungsstufen ab. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der ganz neu in einem Thema ist, dann helfen mir konkrete Beispiele total gut, weil ich mich dann erstmal so reinfinden kann über so einen konkreten, so. Wenn ich jetzt schon Experte bin und nochmal Wissen draufsetzen kann, kann man ruhig auch mit Theorien oder irgendwas anfangen. Und da gibt's eben sehr viele Unterschiede. Und über KI-Tools kann man natürlich das jetzt noch viel einfacher systematisieren und individualisieren für Leute. Und da würde ich halt immer nur sagen, Vorsicht ist geboten, dass man das halt auf richtigen wissenschaftlichen Erkenntnissen fundiert und eben nicht Lerntypen oder irgendwas versucht, da rauszufinden, weil die es eben so nicht gibt.
Aber es ist ja so ein Klassiker, dass Lehrer sich an so eine Theorie halten und dass man das dann gerne möchte und dass sich so ein Mythos ewig, ich meine, wie lange haben die Leute gedacht, dass Eisen im Spinat ist oder solche Geschichten besonders viel. Das dauert halt sehr lange, bis man sowas wieder raus hat irgendwie. Vor allem, weil es so bildlich auch war, ne?
Und ich glaube, da müssten wir vielleicht auch mehr Austausch schaffen zwischen Hochschule und Schule nochmal. Wir hatten mal so ein Projekt mit Schülerinnen und Schülern. Da ging es auch um so Mentorinnen, dass Studierende Mentorinnen für Schüler wurden und so. Das war auch richtig toll. wird nur leider wenig gefördert. Das heißt, das war mal so ein einmaliges Projekt, aber da könnte man, glaube ich, in dem Bereich auch unheimlich viel noch machen.
Das ist total schade. Warum wird sowas nicht mehr gefördert? Weißt du das?
Ja, das Problem ist, glaube ich, immer, dass viele Mittel Bundesmittel sind und Schulen sind ja Landessache.
Ja.
Und dann gibt es da immer sozusagen auch eine Problematik, was die Fördergeschichten angeht. Aber die Hochschule hat ja eigentlich eine Third Mission auch auf der Agenda stehen. Ja. Und damit wäre das ja sicherlich auch was man mal noch mal ein bisschen stärker angehen könnte.
Na, vor allem voll gut, weil so dieses Role Modeling funktioniert ja auch total gut zwischen Schülern und dann, die interessieren sich dann ja auch für Leute, die nur ein paar Jahre älter sind, mehr als immer diese 50-jährigen ollen Lehrer, die da reintapern und keine Ahnung
mehr
haben.
Mit den Mentorinnen hat das richtig gut geklappt, war eben genau aus dem Grund. Also, dass das auch studentische Mentorinnen waren, keine Lehrer und auch jetzt nicht wir, die einfach vom Altersabstand viel zu alt sind, liebevoll gesagt. Genau. Mhm.
Ja, wenn wir mal vielleicht ein bisschen voranschreiten, du hast jetzt eben schon gesagt, es gibt so 6 bis 7 Lernstrategien. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu anderen Lernstrategien oder Methoden sagen, wo man sagen kann, ja, das ist jetzt eigentlich so State of the Art. Wir haben eine ganze Zeit ja jetzt vor allen Dingen, wenn wir diesen betrieblichen Kontext ansteuern, den du eben ja auch mal eingeleitet hast, wo du sagst, da geht irgendwie unser Absolvent irgendwie zum Mittelständler oder so. Wenn man daran denkt, und dann, wie da jetzt Weiterbildung organisiert wird, da hat man ja das üblicherweise früher mit klassischen Seminaren gemacht. Dann hat man das eben angereichert oder hat gedacht, man kann das alles elektronisch machen, hat gemerkt, das geht nicht so gut. Dann hat man ja jetzt Verknüpfungen geschaffen zwischen beiden, das, was als Blended Learning existiert. Ist das noch immer der Stand der Dinge oder wo befinden wir uns denn eigentlich auf diesem Weg des, ich sag mal, Explorierens, was gerade jetzt in dem Unternehmensumfeld die richtigen Lern- und Weiterentwicklungsstrategien sind?
Ja, also ich habe erlebt, das ist anders. Also es gab da eine größere Entwicklung. Wir hatten so in den, ich sag mal, 80er, 90ern gab es einen sehr, sehr großen Hype mit so Web-based Trainings und CD-based Trainings. Die waren auch oft sehr, sehr aufwendig und didaktisch gut gestaltet. Und dann gab es, als die New Economy geplatzt ist, so eine Art Rückschritt. Das heißt, man hat dann wieder gedacht, E-Learning ist, dass man PDFs irgendwo hochlädt und die Leute sozusagen diese PDFs sich angucken. So. Und es ist immer noch so, dass für Bildung auch in Unternehmen nicht so viel Geld ausgegeben wird. Das ist ein Problem aus meiner Sicht und viel wird auf Seminare und sowas gesetzt. Und das ist ein guter Punkt. Also ich sage nicht, dass Seminare schlecht sind oder Webinare oder was auch immer. Ich finde nur ein ganz großes Manko und das fangen manche Unternehmen, die sehr innovativ sind, jetzt an, ist auch da wieder individuelle Lernzeit. Also es gibt Unternehmen, die sagen, meine Mitarbeiterinnen bekommen 1-2 Stunden in der Woche, wie auch immer, um sich mit einem Thema zu beschäftigen, was ihnen wichtig ist. Und natürlich soll das auch wieder dem Unternehmen zugutekommen. Aber das sind so Modelle, die ich für sehr, sehr sinnvoll halte, weil diese Seminare, klar, wenn ich eine Geldwäscheschulung brauche, in der Bank brauche ich eine Geldwäscheschulung, müssen wir nicht drüber reden. Aber oft sind die Probleme oder die Herausforderungen, die einzelne Mitarbeiter haben, auch wieder sehr individuell. Und dann zu sagen, ich habe Zeit in der Woche, mich damit zu beschäftigen. Und das wird auch anerkannt als Lernzeit. Wir haben da sehr lange diskutiert in einem großen Projekt drüber, dass dieses individuelle Lernen überhaupt anerkannt wird als Arbeitszeit und auch als Projektzeit. Und das war schon eigentlich ein Projekt, was sich als Experimentierraum sozusagen bezeichnet hat. Und das, finde ich, ist was, da können wir noch ein ganzes Stück drauf packen. Und in Unternehmen, die relativ innovativ sind, machen das aber. Und geben ihren Mitarbeitern individuelle Zeit oder geben ihnen auch Ressourcen, um private Projekte wie Hackathons oder für Vereine oder sowas im Unternehmen umzusetzen. Und das hat einen ganz, ganz tollen Effekt. Und das ist auf jeden Fall was ich mir wünschen würde, häufiger zu sehen. Das ist mal der eine Punkt. Ich glaube, du wolltest was sagen, Henriette, oder?
Ich wollte dir so zustimmen. Also, wo ich sage, das leuchtet mir total ein, klar. Und ich glaube, für Unternehmen ist es immer total schmerzhaft im ersten Moment, dass sie irgendwie was bezahlen müssen, was nicht ihnen unmittelbar zugutekommt. Und zu verstehen, das ist ja immer das Gleiche, dass ihnen das sekundär umso mehr zugutekommt. Mhm. Genau. Aber hattest du noch einen zweiten Aspekt?
Genau, der Lars hat ja so ein paar Sachen in seine Frage gepackt. Es ging auch noch um die verschiedenen Lernstrategien. Also ich glaube, es ist oft das Wissen darüber, was gut funktioniert didaktisch. Das ist oft nicht immer vorhanden. Also es gibt, wie gesagt, so 5-6 Lernstrategien, die sehr gut sind. Und die kann man sowohl online in web-based Trainings, in irgendwelchen Selbstlerneinheiten, als auch in Seminaren in der Praxis, in Präsenz kann man die verarbeiten. Also das eine hatte ich schon gesagt, das waren diese konkreten Beispiele. Und das Elaboration, was es auch noch gibt, ist Dual Coding, nennen wir das. Das bedeutet, dass man den Leuten sowohl Worte gibt, aber auch Visualisierungen. Weil die Verknüpfung von Worten und Visualisierungen sozusagen bei der Verarbeitung von Informationen eine ganz große Rolle spielt. Und deswegen nennen wir das Dual Coding. Die Leute verarbeiten praktisch gleichzeitig diese Visualisierung und die Worte und können sich Dinge besser merken und besser verstehen. Also keine PowerPoints mit Textwüsten anbieten, sondern wäre so ein ganz einfacher Tipp, immer mit einer Visualisierung verknüpfen. Es gibt auch noch dieses Thema, dass man den Leuten Zeit geben muss. Das nennt man Spacing. Also Leute lernen was, dann testen sie sich selber, dann lassen sie sich wieder ein bisschen Zeit, testen sich nochmal. So. Und auch dieses Testen. Deswegen ist auch ChatGPT für mich ein ganz großer Gamechanger, was Lernen angeht. ChatGPT kann einem super gut oder eine andere KI super gut Aufgaben geben für Material und man kann sich damit selbst testen. Und dieses selber Testen, das hat einen unglaublichen Effekt aufs Lernen. Das machen nur die wenigsten, weil es geht dann immer, ich lerne für die Klausur am Ende des Semesters oder ich lerne für meinen Test im Unternehmen. Aber dieses selber Testen, habe ich das Thema verstanden? Und da kann man ja auch das Material zum Beispiel zur Verfügung stellen und daraus werden dann Fragen entwickelt. Ist ein super großer Effekt. Wissen viele aber nicht. Aber funktioniert sehr, 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 sehr gut.
Das ist auch mega bei den ganzen Schulkindern, die man manchmal selber vorbereiten muss. Die können sich jetzt fast selbst oder noch mit ChatGPT vorbereiten.
Oh ja, natürlich. Habe ich gar nicht dran gedacht, in der Tat.
Das ist super, weil das Schulwissen speziell, das ist ja noch sehr so Spanisch, 9. Klasse oder so. Das ist echt, das kann ChatGPT sehr gut.
Ja, vielleicht können wir ja noch einen Schritt weiter gehen. Pia, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen in die Zukunft gucken oder da, wo wir auch in Forschungsthemen uns ein Stückchen bewegen, was hat es denn mit dem transformativen Lernen als, sag ich mal, ist das eine Kompetenz? Ist das eine Fähigkeit? Ist das eine Haltung? Was hat es denn damit eigentlich auf sich und woran forschst du da oder beziehungsweise woran, was sind da für dich die spannendsten Aspekte unter einem solchen Leitbegriff?
Also erstmal, wenn ich die Wissenschaftlerin kurz die Wissenschaftshut aufziehe, würde ich sagen, transformatives Lernen ist eine Metatheorie, weil einfach unter diesem Thema transformatives Lernen gibt es so viel Unteraspekte, die alle auch ein bisschen unterschiedlich sind. Aber wir versuchen es mal ein bisschen allgemeiner zu formulieren. Würde man sagen, dass transformatives Lernen etwas ist, was, wenn das passiert, dass sozusagen sich entweder das Mindset oder Identitätsaspekte, also Dinge sehr, sehr stark ändern in einer Person. Also nicht nur, ich lerne, wie Mathematik funktioniert, ich lerne, wie ich subtrahiere, das ist ja Wissen, oder ich lerne, was waren die größten PR-Historiker oder wie war PR-Geschichte, das ist ja ein Wissen, was ich lerne, sondern da geht es wirklich darum, dass sich substanziell für eine Person etwas ändert, beispielsweise ihre Perspektive auf die Welt. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wenn ihr irgendwann so einen Klickmoment hattet und dachtet so, wow, okay, jetzt hat sich für mich was klar geworden. Und diese Aspekte, die bezeichnen wir als transformatives Lernen. Und was mich daran besonders interessiert ist, es ist ja so, der Studieneintritt, also wenn man in ein Studium kommt oder einen neuen Lebensabschnitt beginnt, ist das einfach eine krasse Veränderung. Und Studierende, die aus der Schule zum Beispiel kommen oder auch welche, die vorher eine Ausbildung oder so gemacht haben, die treten dann in so einen ganz neuen Lebensabschnitt und da verändert sich super viel. Und ich frage mich immer, wie können wir das eigentlich noch unterstützen? Nicht nur in Bezug auf Wissensanreicherung, sondern auch in Bezug auf, wie entwickeln die eine gute berufliche Identität? Wie entwickeln die auch gute, ich sag mal, moralisch-ethische Kompetenzen und Aspekte? Und das ist natürlich immer eine Diskussion, Lars, wir haben die ja auch schon häufig geführt, weil das ja auch ein Stück normative Punkte dabei hat. Mhm. Aber gerade in Zeiten, in denen wir uns jetzt gerade auch politisch bewegen, finde ich das einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Mhm. Und die Frage ist, wie kann man, und das ist das, woran wir auch sitzen, wie kann man es unterstützen mit Kompetenzentwicklung, ohne, und jetzt komme ich eigentlich eher zu deinem Mithauptthema, Lars, ethische Dinge zu überschreiten, weil die Leute kommen ja nicht in ein Studium, damit wir ihre Persönlichkeit komplett umkrempeln. Das ist ja nicht ihr Ziel. Die kommen in ein Studium, um eine Berufsfähigkeit zu erlangen oder ein Studium abzuschließen, weil sie sich dafür interessieren. Und nicht, weil wir sagen, so schön, dass ihr hier seid, jetzt krempeln wir mal eure Identität komplett um. Das ist ja nicht das Ziel. Und deswegen ist das immer eine Gratwanderung. Und ich finde, darüber müssen wir auch reden. Deswegen gehen wir eher auf die Kompetenzebene und gucken, welche Kompetenzen braucht es denn, um solche Veränderungsprozesse, die man auch im Leben natürlich durchläuft, wenn man Eltern wird, wenn man vielleicht den Tod eines Partners, eines Elternteils verkraften muss. Diese Events im Leben gibt es immer wieder, die so transformativen Charakter haben. Und die Frage ist, welche Kompetenzen brauche ich, um diese Sachen gut durchzustehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch daraus was zu ziehen und zu gucken, wie will ich mich vielleicht auch entwickeln.
Ich meine jetzt, wenn du das sagst, ich finde das natürlich einen ganz heiklen Punkt beim Lernen, auch jetzt gerade etwas, was uns jetzt als Hochschullehrende hier wirklich sehr stark angeht, weil wir diese Haltung ja sehr, sehr stark auch für uns irgendwie entwickelt haben müssen. Wie stark nehmen wir jetzt Einfluss, weil das, was wir machen, ist ohne Frage persönlichkeitsentwickelnd und persönlichkeitsbildend. Ne? So wie einfach dieses Umgehen, das ist ja wie, ich vergleiche das immer schon auch wie eine OP am offenen Herzen, weil die Leute sind eben in einer ganz krassen Entwicklungsphase. Die sind am Übergang zwischen jugendlich hin zum jungen Erwachsenen. Die sind formal dann in aller Regel, Gott sei Dank haben wir das G8 meistens wieder hinter uns gelassen. Also sie sind die zumindest volljährig, wenn die bei uns anfangen und sind dann aber doch eben in dieser Zwischenphase und gehen ja nach 3,5 Jahren da raus und haben speziell auch dann, wenn sie mal im Praktikum waren und so weiter, das merken wir ja auch immer, wie viel Sprünge die dann da machen. Ja. Ne? Und wie viel auch, wie du sagst, transformative Lernsituationen eigentlich auch genau in dieser Phase passieren. Und da bin ich der Meinung, wir müssen da schon sehr, sehr aufpassen einerseits. Andererseits haben wir diese besondere Situation, auch wie du sie gerade beschrieben hast, politisch und so weiter, also eine große Herausforderung, auch da ja für eine gewisse normative Klarheit auch zu sorgen. Ne? Und das alles in einer Art und Weise, die eben nicht irgendwie überstülpend ist, sondern eher natürlich, so wie Forschung und Lehre sein sollen, fragend argumentativ, ja, und eher Räume eröffnend, ja, und Diskurs ermöglicht und eben nicht in einer Art und Weise, die aus der Vorgabe heraus einfach nur lebt oder so etwas. Und trotzdem muss man natürlich auch die eigenen Grundlagen oder die eigene Belief Structure oder so etwas natürlich auch irgendwie mit thematisieren. Und das ist der einzige Weg, den ich jetzt kennen würde, wie man das dann authentisch tut. Fällt euch beiden dazu irgendwas ein? Wie geht ihr damit um?
Also du hast absolut recht mit allem, was du gesagt hast. Und ich glaube, wir brauchen mehr Diskurs zu diesem Thema und auch mehr Reflexion über das, was wir eigentlich alles in die Lehre mit reingeben, so an unterschwelligen Gedanken. Ich merke das immer, Henriette und ich haben ja eine lange Geschichte von Kursen zusammen. Und unseren ersten Kurs, den wir gemacht haben, die Statistik war das, mussten wir uns erstmal annähern von unseren unterschiedlichen Lebenswelten, die wir wissenschaftlich hatten. Weil wir haben uns erstmal nicht verstanden. Also wir mögen uns, aber wir haben uns nicht verstanden. Ja, sie hat das gesagt, ich habe das gesagt. Und wir waren so, hä? Und das hat eine Weile gedauert. Und ich finde, ein ganz großes Thema bei diesem transformativen Lernen ist ein Perspektivwechsel. Also zu gucken, was für eine Perspektive hat eigentlich die andere Person. Und ich glaube, wenn man das in den Unterricht gut integriert, dann hat man auch nicht das Problem, dass man zu viel aufdürbt, sondern dann geht es einfach darum, alle Perspektiven zu sehen. Auch Perspektiven, die vielleicht mit dem eigenen Weltbild nicht übereinstimmen. Weil das ist der einzige Weg, auch Dinge zu verändern, wenn man sagt, ich erkenne erstmal an, dass es eine andere Perspektive gibt und sehe die auch überhaupt. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich für ganz wichtig halte. Und ich glaube, wir könnten im Kollegium auch da einfach noch mehr drüber sprechen und uns da mehr austauschen. Ich glaube, das wäre auch was. Und in der Tat, dieses ganze Thema der Achtsamkeit, was ja auch bei dir sehr stark liegt, Lars, ist auch so eine Basis für transformatives Lernen, weil es erstmal darum geht, ein Selbst zu sehen und bei sich zu gucken und mal zu fragen, warum triggert mich das jetzt gerade eigentlich und was habe ich denn da eigentlich für Ansichten, was bringe ich eigentlich alles mit?
Also mir sind dazu unterschiedliche Sachen eingefallen. Das eine ist, jetzt in der Lehre, ich reflektiere mit den Studierenden tatsächlich ziemlich viel auch, wie sie so mit meinen Kursen umgehen können. Also zum Beispiel, ich mache ja sehr viel Wissenschaftsgeschichten, also wissenschaftliches Arbeiten und solche Sachen, Methoden. Und da gibt es natürlich bei uns im Online-Journalismus einige, die mit praktischen Wünschen kommen und da nicht so motiviert sind oder da erstmal erstaunt sind, dass das so stark dazugehört. Und ich zeichne ihnen dann immer unterschiedliche Pfade, wie sie damit umgehen können. Und das stößt immer auf großen Gefallen, dass sie dann von vornherein sehen, dass sie einfach so ein Lehrangebot auch ganz unterschiedlich für sich selber persönlich framen können und wo dann da vielleicht auch unterschiedliche Benchmarks oder Strategien in der eigenen Auseinandersetzung liegen oder so. Und das Zweite ist, ja, da kann ich einfach nur komplett zustimmen. Ich meine, Lars, wir beide kommen jetzt ja zufälligerweise aus einer ähnlichen Lernumgebung für viele Jahre. Also wir haben ja beide in der Uni Siegen studiert, auch in ähnlichen Zusammenhängen mit wenigen Jahren Unterschied. Und das, finde ich, macht von der Denke her so ähnlich, dass ich das manchmal ein bisschen spooky auch finde.
Findest du? Weil ich wollte eben sagen, als Pia erzählt hat von eurer langsamen Annäherung, wir können und mögen uns auch und müssen uns auch immer noch annähern.
Ja gut, aber das liegt jetzt an ganz anderen Dingen. Das sind ja nur ganz andere Dinge. Aber nicht, was Argumentationsstrategien angeht. Du sagst ganz oft im Zusammenhang Dinge, wo ich so denke, ah ja, klar. Also denke ich immer sofort, ja, klar. Oder genau das Ähnliche hätte ich auch gedacht. Oder was weiß ich was. Das finde ich total nachvollziehbar. Das liegt aber auch daran, dass wir ein total ähnliches Theorienarsenal haben, ganz ähnliches Framing, was Zusammenhänge, was paradigmatische Zusammenhänge angeht und so. Das hatten Pia und ich überhaupt nicht. Das war schon sehr unterschiedlich.
Interessant.
Ja, ich habe eine Frage.
Okay, Entschuldigung. Ich wollte einmal nämlich eigentlich nochmal fragen, was ist denn jetzt das Potenzial dieses transformativen Lernens oder das, was Pia uns aufgezeigt hat? Aber wenn du eine wichtigere Frage hast,
Henrietta, nee, du stellst ja schon die dritte hintereinander und es sind ja mehrere Doppelfragen dabei gewesen. Also wir sind jetzt bei der sechsten, aber die kannst du ruhig stellen. Ich warte mit meiner. Pia, was für ein Potenzial
hat das? Ich kann ja eigentlich sagen, dass das, ihr kennt dieses große Interview, oder? Fritz J. Rabatz mit Helmut Schmidt, als er noch Kanzler war, geführt, da hat er irgendwie ausgeholt, hat ihm irgendwie drei Fragen hintereinander gestellt, steht ja auch immer als Beispiel in journalistischen Lehrbüchern, wo Schmidt ihm dann einfach sagt, sagen Sie mal, welche Frage von mir soll ich Ihnen denn jetzt beantworten? Ja, also entschuldige ich mich für diese Art
kein Problem.
Der
Fragestellung. Hier, sag erstmal, was für ein Potenzial hat das und dann frage ich nochmal meine Frage.
Ich bin ja klargekommen, weißt du? Genau. Was für ein Potenzial, ja. Also ich glaube, wenn wir das, ohne es dogmatisch zu sehen, das ist ja immer ein Problem bei den Dingen, versuchen ein bisschen stärker zu integrieren in unseren didaktischen Konzepten, in unser Curriculum, insbesondere was die Kompetenzen angeht. Weil ich habe ja über Kompetenzen für lebenslanges Lernen gesprochen. Und wenn man die noch um ein paar Kompetenzen erweitert, so dass sie für das transformative Lernen passen und das ein bisschen stärker mitdenkt, dann glaube ich, hat es das Potenzial, Studierende einfach besser für ungewisse Zukünfte vorzubereiten. Und ich glaube, dass wir viele dieser ungewissen Situationen in Zukunft haben werden. Und ich glaube, wenn wir die Studierenden mit diesen Kompetenzen ausstatten, die fürs transformative Lernen hilfreich sind, dann glaube ich, dass das denen einfach das Leben in Zukunft erleichtern wird. Und da sehe ich ein großes Potenzial an der Stelle.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ich verstehe eure ethischen Bedenken in Bezug auf induziertes transformatives Lernen und so. Absolut. Aber nehmen wir mal an, Pia, ich möchte transformativ lernen, also ich mich selber dazu bringen, ja. Kann ich das bei mir selber möglichst hardcore initiieren?
Hardcore initiieren?
Ja, also jetzt ohne, dass ich absichtlich irgendwelche Krisen herbeiführe und sag so, ich brenne jetzt hier mein Haus ab und dann lerne ich mal transformativ mit dieser Krise umzugehen, sondern ich möchte einfach mich Power entwickeln und denk so, hey, transformatives Lernen, super Sache. Geht das?
Ich würde sagen, es ist schwierig, weil ich glaube, dass es immer auch einen sozialen Aspekt hat. Mhm. Also das heißt, irgendwie die Interaktion mit anderen, die zu Sachen führen und das schon auch, ich sag mal, also gibt ja unterschiedliche Theoriestränge, aber es gibt einen Theoriestrang, der sagt schon, dass es irgendwie auch krisenhafte Ereignisse geben muss, die dich dazu bewegen, einen wirklich krassen Umdenkungsschritt zu machen, weil sonst machst du den nicht. Also wenn du nicht eine krasse Krise hast, dann passiert das einfach nicht. Warum auch?
Aber eine Option wäre ja sozusagen, wenn ich beispielsweise mich mit, also ich hätte schon eine Idee, ich müsste mich ja mit Gegenseiten konfrontieren. Also nehmen wir mal an.
Genau.
Ich könnte ja, keine Ahnung, paradigmatisch mal irgendwo gucken, wo ich sonst eigentlich immer so denke, boah, das ist, finde ich, nicht so cool. Oder zum Beispiel auch, fällt mir ein, gerade bei Zeitungslektüre oder so, ne? Man hat ja aber seine Lieblingsdinger, die ja dann auch oft natürlich auf der eigenen Wellenlänge liegen. Und du kannst natürlich einfach mal auf die andere Seite wechseln und lesen. Und das fordert einen ja vermutlich dann schon heraus.
Auf jeden Fall, das kannst du tun. Und du kannst dich auch, und es muss jetzt nicht durch ein Achtsamkeitstraining sein, kann aber dich mit dir selber beschäftigen.
Oh mein Gott, da kriege ich jetzt schon eine Krise.
Wunderbar, dann haben wir die Krise, die wir brauchen.
Da ist sie.
Da ist sie. Weil ich glaube, wenn man auf sich selbst guckt und zum Beispiel schaut, was triggert einen, was ärgert einen, in welchen Situationen ist man gestresst, welche Situationen hat man rausgezögert? Wir alle kennen das mit dem Prokrastinieren zum Beispiel. Also da ein bisschen stärker auf sich selbst drauf guckt und dann überlegt, woher kommt es?
Ja.
Dann kann man manchmal hinter die Dinge gucken und kann sagen, okay, da habe ich vielleicht ein Muster.
Mhm.
Und transformatives Lernen kann ja auch helfen, Muster zu verändern. Dazu muss man die aber erstmal erkennen. Und deswegen ist die Beschäftigung mit sich selbst schon auch ein Thema. Und das kannst du natürlich gut machen, indem du jetzt nicht von außen einen Trigger kriegst, wie da gibt's eine Krise, ein Ereignis, sondern einfach sagst, okay, ich will ein bisschen mehr über mich selbst lernen.
Ja.
Und das heißt ja nicht, dass man alles abstellen muss. Das heißt ja auch nicht, dass man sich immer komplett verändern muss. Aber ich glaube, dieses Beschäftigen mit sich selbst ist so eine Basis, die kann immer hilfreich sein.
Ja, oder ich könnte zum Beispiel auch mich mit Konflikten vermutlich gut beschäftigen, die ich oder Reibungen,
richtig, wenn du Konflikte
mit anderen
hast.
Menschen habe.
Ja, genau. Vor allen Dingen, wenn du zum Beispiel sagst, ich habe immer wieder die gleichen mit verschiedenen Leuten, ist das ein Thema.
Oder immer die gleichen mit der gleichen Person, das ist auch gut wahrscheinlich.
Das kann man auch mal checken, woran das liegt, genau. Aber ja, das sind Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann selber auf jeden Fall.
Gerade sehr gesagt gut. Hat, diese Verbindung aufzuschlagen oder das bewusst einzuleiten. Und wenn ich jetzt nochmal aufgreife, was du eben gesagt hast, Pia, dass man eigentlich die äußeren Anlässe braucht und dass man da letzten Endes dem ja schon sehr viel zutrauen kann. Dann fällt mir natürlich jetzt ein, dass ihr da jetzt über mehrere Jahre ja ein Projekt gemacht habt, wo es um Resilienz und Neugier ging. Und da ging es ja auch sehr stark um den Kompetenzerwerb und Erweiterung, auch was jetzt gerade Unternehmen angeht. Auch Unternehmen, die durchaus voneinander lernen.
Mhm.
Unternehmen, die in anderen Lernformaten lernen. Und Resilienz zu erlangen oder Resilienz als eine gewisse Kompetenz irgendwie zu entwickeln, darauf wird's ja wahrscheinlich zielen auch als transformatives Szenario, oder? Oder kannst du vielleicht das Projekt mal ein bisschen erläutern, worum es da geht und was ihr dann auf dem Weg quasi auch rausgefunden habt?
Also Resilienz ist auf jeden Fall ein Faktor. Resilienz und Neugier ist ein Faktor für transformatives Lernen, ist auch eine Kompetenz, die in diesen ganzen Kompetenzmodellen vorkommt. Und in dem Projekt ging es darum, ein bisschen zu gucken, wie können, hast du gerade schon gesagt, unternehmensübergreifend Dinge passieren. Also wie kann ich, weil wenn ich in meinem eigenen Unternehmenskosmos drin bin, dann habe ich da eigentlich immer so die gleichen Informationen. Und es hilft manchmal halt über den Tellerrand rauszugucken. Und der Punkt ist, gerade wir hatten Unternehmen auch in diesem Projekt, die in Krisen waren. Umstrukturierungen, Übernahmen, Mitarbeiterkündigungen und so weiter. Also es waren schon auch Situationen, die ein Unternehmen und auch Mitarbeiter in die Krise stützen können. Und was wir so rausgefunden haben, ist, dass je resilienter die Leute sind, desto einfacher kommt man durch die Krise. Das ist auf jeden Fall so. Und der Punkt bei Resilienz ist, ich kann mich eigentlich nur auf was Neues einlassen, wenn ich eine gewisse Sicherheit habe, dass das schon okay sein wird in Zukunft. Und deswegen spielt das auch beim transformativen Lernen so eine Rolle. Wenn ich weiß, aus der Erfahrung raus oder weil ich das gelernt habe, weil ich diese Kompetenz habe, das wird schon gut. Und ich weiß, es ist jetzt gerade eine schwierige Phase, aber wir gehen da durch. Und dann nur dann kann ich auch offen für was Neues sein. Das bringt mich zum Thema Neugier. Deswegen hängen Resilienz und Neugier auch zusammen. Und wir haben auch im Projekt so ein bisschen geguckt, okay, wie kann man Teams strukturieren? Eine Erfahrung ist, man sollte nicht nur neugierige Personen in ein Team packen, weil gibt auch, wie gesagt, ist es auch gut, wenn Personen weniger Neugier haben, die haben dann andere Kompetenzen, die sie mitbringen. Also es muss gut gemischt sein. Aber es gibt Unternehmen, die ganz bewusst auch neugierige Personen zum Beispiel rekrutieren über Fragebögen, wenn sie neue Azubis einstellen und so weiter, weil sie genau diesen Trait. Und da streiten wir uns immer ein bisschen darum, ist das ein Trait? Also bin ich neugierig oder kann ich das verändern? Also Neugier ist keine Kompetenz in dem Sinne, sondern das ist was ich habe oder nicht habe. Und es gibt aber Hinweise darauf, dass ich das fördern kann, in einem gewissen Rahmen. Also ich kann Neugier fördern über verschiedene Sachen im Unternehmen, verschiedene Maßnahmen. Da haben wir eine Kollegin, die sich damit sehr intensiv beschäftigt hat. Und aber halt, wie gesagt, in einem gewissen Rahmen, weil es eigentlich eine Persönlichkeitstrait ist und nicht jetzt eine Kompetenz, die ich erlernen kann in dem Sinne. Genau.
Und Resilienz ist aber kein Trait, sondern das ist eher eine Eigenschaft, die ich trainieren kann, ne? Oder
die kann ich stärker trainieren. Richtig.
So ein bisschen wie Kreativität, ne? Entweder man hat es schon mal viel oder aber man kann es wahrscheinlich stark trainieren und ja.
Genau.
Okay.
Und klar, bei Resilienz gibt es auch verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen, ne? Aber das kann man auch, wie gesagt, trainieren und üben.
Das leuchtet mir ein. Wie sieht es denn aus mit deinen Forschungszielen? Also was hast du in Bezug auf das Lernen noch vor? Oder gibt es da was, was du speziell uns beschreiben kannst oder woran du uns teilhaben lassen kannst?
Gerne. Also es ist momentan, finde ich, super, super schwierig, wirklich rauszufinden, was man im Unterricht so machen sollte und was das für einen Effekt hat. Weil das hängt ja von ganz vielen Faktoren ab. Ne? Die Leute haben privat noch Dinge und so weiter. Und wir versuchen gerade auch methodisch, wir haben eine Doktorandin, die sich auch mit dem Thema transformatives Lernen beschäftigt, mal methodisch zu gucken, wie kann man es eigentlich vernünftig erfassen und was kann man daraus ziehen. Vor allen Dingen, was kann man daraus ziehen, wie man die Lernsettings wieder gestalten sollte? Und da haben wir jetzt mit Lerntagebüchern gearbeitet in diesem Semester und probieren diese Methode mal aus, wie das funktioniert. Und mein Ziel wäre schon, einmal zu gucken, funktioniert diese Methode? Und zum anderen auch zu schauen, was kann man da eigentlich rausziehen wieder für unseren Unterricht? Also mein Langzeitziel wäre im Prinzip, wie können wir unseren Unterricht noch besser machen, um die Studierenden besser zu unterstützen, aber das auf eben einer guten wissenschaftlichen Basis. Das wäre mein Ziel. Und ich finde, ein anderes Ziel ist viel zum Thema transformativen Lernen, ist einfach sehr schwammig, Henriette. Da haben wir oft drüber diskutiert, dass wir irgendwie das nicht so richtig greifen können. Was wird da eigentlich genau transformiert? Die eine Theorie sagt das, die andere das. Ich fände es ganz schön, das ein bisschen konkreter für unseren Bereich zu machen. Also für den Bereich Kommunikationswissenschaften, Medienwissenschaften, dass wir da ein bisschen stärker gucken für unsere Fächer. Was heißt das eigentlich für uns? Das wäre auch was, was mich so auf einer Metaebene noch reizen würde, weil ich einfach selbst manchmal genervt davon bin, wie schwammig das alles ist.
Das verstehe ich gut. Das gilt ja fast für all diese Begriffe, die ja vor allem dann auch immer kreuz und quer verwendet werden. Und dann auch im Deutschen und im Englischen, dann gibt's Competences und Literacy und Fähigkeiten und Fertigkeiten und keine Ahnung was. Und hinterher ist man so durcheinander, dass man, ja.
Das fängt ja schon beim Begriff Lernen an.
Ja,
den kannst du aus einer psychologischen, aus einer philosophischen, aus einer soziologischen Perspektive betrachten. Schwupp, hast du schon wieder 17 Definitionen von Lernen. Und genau da ein bisschen mehr zu gucken, was eigentlich für uns wichtig. Das wäre noch was, was mich stark reizen würde.
Ja, das leuchtet mir ein. Meine Frage, die so ein bisschen weggeht von der Hochschullehre zur Schullehre, was ich unfassbar finde, wirklich, ist, dass in der Hochschullehre, es ist natürlich auch so, dass es da schlechte Veranstaltungen gibt oder so, oder dass natürlich nicht alle sich so viele Gedanken darüber machen und auch nicht so viel Wissen haben und Kompetenzen in Bezug auf Lernen und Didaktik, aber doch wird dafür gesorgt, dass ein guter Grundstock und vor allem, dass eine gewisse Awareness vorhanden bleibt, vor allem auch durch Evaluationen. Die können nicht alles, die haben ihre totalen Schwächen, überhaupt keine Frage, aber es ist halt doch so. Und ich finde es super frustrierend, wenn ich dir zuhöre und dann daran denke, was meine Kinder teilweise über die Schule erzählen. Weil mein Eindruck ist, dass zumindest an Hochschulen sehr viel mehr versucht wird, durch praxisnäher, also lebendiges Lernen auch zu schaffen. Ich meine jetzt nicht lebenslanges, sondern lebendiges Lernen. Und für mein Gefühl an Schulen immer noch viel, viel, viel zu wenig geschieht. Und es ist sehr, sehr weit weg von dem, was du erzählst. Extrem weit weg. Kennst du diese Diskrepanz?
Ja, ich kenne die. Also ich glaube, ein Problem ist in der Tat, dass das, was es jetzt an Erkenntnissen gibt, ja auch wieder in die Lehrerbildung einfließen muss.
Aber Pia, weißt du was?
Ja.
Wir reden jetzt seit, also das habe ich schon fast irgendwann mir gedacht oder gewusst oder gecheckt, als ich Abi gemacht habe. Also wir reden über jetzt wirklich Zyklen von Generationen oder 20, 30 Jahren und so weiter. Und ich weiß noch, ich habe damals mal so einen Aufsatz geschrieben für so einen Wettbewerb über besseres Lernen. Und da war ich noch relativ jung, keine Ahnung, in der Mittelstufe und habe mir so Sachen überlegt halt für, damals waren die Schulstunden 45 Minuten, was besser wäre, wenn die länger wären und ich weiß nicht, alles Mögliche. Ja. Und damals hat mein Vater zu mir gesagt, der sich mit Lernen und Psychologie und Entwicklungspsychologie ja auch ganz gut auskannte, ach, das, was du da aufschreibst, ist total super, reicht es ein, aber das wissen wir schon seit 20, 30, 40 Jahren und es passiert aber nichts. Und jetzt ist immer noch nicht viel passiert. Also unser Schulsystem ist, würde ich sagen, in der Breite, was diese Dinge angeht, nicht gut aufgestellt.
Wahrscheinlich jetzt politische Aspekte auch. Ich sehe aber auch so Sachen und vielleicht ist das was, was ein bisschen stärker man eigentlich noch machen müsste. Es gibt so Initiativen wie die Learning Scientists. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen, in der Tat auch nur Wissenschaftlerinnen aus UK und den USA, die sich mit Lernen beschäftigen, sind Lernpsychologinnen und die gehen in Schulen. Machen Workshops mit Lehrenden und Schülerinnen.
Aber vermutlich nicht bei uns hier in Deutschland. oder?
Die sind jetzt viel in UK zum Beispiel auch unterwegs, aber ich glaube, mehr dieser Initiativen müsste es geben, die sozusagen dieses Wissen wieder reinbringen. Weil klar, dann hat man irgendwann mal seinen Unterricht für Biologie für die ganzen Jahre und dann macht man immer wieder das Gleiche. Und ich glaube, diese Trotz, die kann man eben durch sowas aufbrechen.
Es macht Lehre aber auch anstrengender, ne? Also ich meine, vielleicht liegt es auch zum Teil daran, dass unser Schulsystem ja auch, was viele Lehrer, auch Hochschullehrer ja sowieso schon am Stock gehen, weil es so viele unterschiedliche Anforderungen gibt, die keiner auf dem Schirm hat irgendwie, dass die irgendwann auch innerlich einfach ein bisschen alle sind oder mehr oder weniger, auf jeden Fall nicht die Hauptenergie mehr in die Lehre stecken.
Das ist das eine, aber ich glaube tatsächlich viel, viel stärker, was Pia gerade gesagt hat, dass es schon den politischen Willen wirklich nicht gibt. Ne? Weil die Vorschläge, das hast du ja gesagt, Henriette, sind ja eigentlich bekannt. Wir sehen in diesen PISA-Studien, wie sich das Ganze entwickelt. Wir haben gesehen, speziell nach Corona, welchen Einfluss das gehabt hat und sich dadurch nochmal verschlechtert hat. Mhm. Und ich nehme jetzt mal einfach meine Perspektive hier aus Bayern, wo die einzige Idee, die denen eingefallen ist, dann jetzt die Ergebnisse in den Hauptfächern Deutsch, Mathe und so weiter nochmal runtergegangen sind. Ja, wir haben dann Kunst und Sport reduziert, um dann noch mehr Deutsch und Mathe zu unterrichten, ja. Oder ich glaube auch Religion stand ja mal in der Frage, hat man sich aber zum Schluss nicht getraut. Das ist natürlich geradezu fatal, statt zu merken und zu realisieren, dass der Bildungsweg, der hier eingeschlagen wurde, nicht der richtige ist, verstärkt man einfach, also macht man nochmal mehr das Gleiche, obwohl man doch aus Finnland und sonst weit schon weiß, nein, wir müssten diese Grundschule eigentlich 2 Jahre länger machen, wir müssten die Übergänge anders gestalten, wir müssten an den Lernformaten arbeiten. Ja. Aber es existiert, nehmen wir jetzt nochmal Bayern als Beispiel, kannst du auch mit Grundschullehrern drüber reden, die würden dir das sagen, die Lehrvorgaben sind zu filtern. Du filterst die raus, die sozusagen Promotion verdienen und nach oben weiterentwickelt werden. Und es geht nicht darum, in der Breite Lernen zu unterstützen und zu ermöglichen. Das ist wahrscheinlich eher ein Ziel der Pädagogik für sich, der Lehrkräfte, aber nicht der politischen Institutionen. Die machen ein Angebot und das soll dazu dienen, die Qualifiziertesten von den weniger Qualifizierten im Laufe dieses Bildungswegs zu unterscheiden.
Was ich auch krass finde, ist, dass es immer noch in Deutschland die Durchlässigkeit so schlecht ist. Mhm. Also,
ja. Das hängt ja damit unmittelbar zusammen, ja.
Ich bin selbst jemand, der diese Durchlässigkeit versucht hat zu überwinden während meiner Schulkarriere. Und das ist nicht so einfach. Also, und ich glaube, das ist in der Tat auch ein Punkt, der es einfach sehr schwer macht, weil wenn man mal auf so einer Bahn drauf ist, ne, wie du sagst, Lars, dann kommt man auch nicht mehr richtig runter. Mhm. Und ich finde, das sorgt auch nicht unbedingt dafür, dass wir da eine Verbesserung haben oder auch mehr Integration schaffen und so weiter. Und ich finde auch, Leute sind sehr individuell. Vielleicht kriege ich erst in einem gewissen Alter so auch die Wichtigkeit dessen wird mir dann klar. Und dann sage ich, okay, dann würde ich jetzt gern durchstarten. Und dann kann ich es nicht mehr, weil ich in einer bestimmten Bahn drin bin. Und das ist finde ich sehr, sehr schwierig, jetzt gerade bei unserem Bildungssystem in Deutschland.
Ja, so Locked-In-Syndrome, ne, die man auch aus anderen Kulturen viel anders kennt. Und ja, beide am Anfang beschrieben, ich glaube, Pia vor allen Dingen nochmal gesagt, dass wir eben diese Bildungswege nicht mehr haben, die uns so auf 25 Jahre im gleichen Beruf halten. Ne? Aber die Grundbildung, die wir daraufhin machen, die tut immer noch so.
Richtig.
Als hätten wir so kontinuierliche Bildungs- und Berufskarrieren und als würden wir die eigentlich ansteuern. Ne? Und diese Individualisierung, von der du eben gesprochen hast, über Pfade im Lernen, Lernpfade und so weiter, was könnte man ja theoretisch viel früher beginnen, aber wir haben ja auch unterschiedliche, sag mal, Menschen und Bildungsideale. Wir haben vielleicht in Ansätzen noch ein humanistisches Bildungsideal, auch wenn das, glaube ich, sehr verzweckt ist heute im Schulsystem. Und vielleicht müsste man die Diskussion an der Stelle mal anfangen. Und ansonsten ist die Pädagogik einfach, was alle gesellschaftlichen Entwicklungen an betrifft und nicht nur wegen fehlendem Geld. Das ganze System ist immer sehr, sehr langsam. Es hinkt ja in der Regel 10 bis 15 Jahre allem anderen hinterher. Und es ist selbst in der Forschung ja so, dass irgendwie Systemtheorie war bei den anderen allen durch. Da hat die Pädagogik es überhaupt entdeckt und hat sich mal damit auseinandergesetzt. Und das ist schon, glaube ich, einfach auch symptomatisch. Das war jetzt wahrscheinlich ein Rant für den man den einen oder anderen Hörerkommentar kriegen kann. Aber glaube ich, hasse das auch, wenn die kommen.
Ja, es ist schon bemerkenswert. Also ich sehe da jetzt auch keine Initiativen oder irgendwelche Nachrichten oder irgendwas, bei denen ich das Gefühl hätte, oh ja, es gibt eine Trendwende, es gibt positive Entwicklungen oder so. Das sehe ich ehrlich gesagt wirklich auch tatsächlich nicht so richtig.
Und dann habe ich das Gefühl, man versucht, also politisch versucht man dann mit Technologie zu lösen. Mhm. Jetzt hauen wir die iPads raus, sage ich jetzt mal.
Genau.
Aber in den Schulen ist die Infrastruktur, die Kompetenzen, was machen wir denn jetzt damit eigentlich, gar nicht gegeben. Das heißt, man hat Technologie draufgeschmissen, ohne sozusagen dafür zu sorgen, was mache ich jetzt mit der Technologie eigentlich. In manchen funktioniert das, glaube ich, total gut, aber das ist dann auf Eigeninitiativen von einzelnen Lehrkräften oder so basiert es dann, aber nicht, weil das politische System dafür gesorgt hat, dass es da eine gute Integration und Basis gibt.
Ja, ich muss total lachen, weil ich meine, ich habe ja Kinder genau in diesem weiterführenden Schulspektrum und es ist halt so abgefahren, dass die halt dann Referate vorbereiten sollen und fertig machen sollen und natürlich auch untereinander austauschen müssen und damit allen Problemen beschäftigt sind, was so Kollaboration und so digitale Kollaboration betrifft, ne? Und da wird von der Schule nichts gemacht. Nichts. Die haben keine Ahnung, die Kinder, wo das in, ob das in der Cloud ist, ob das auf einem Rechner liegt, ob das mit ihrem Smartphone, wie das so funktioniert oder so. Und sie bekommen dazu auch keine Bildung. Also es gibt keinen begleitenden Kurs mal im Sinne von, mit welchen Programmen kollaboriere ich denn? Wie ist denn so ein Cloud-Dienst aufgebaut wie Canva oder sowas in der Richtung? Und ich glaube aber, die Lehrer wissen es zum Teil auch nicht. Und dann sitzen die Eltern teilweise da, von denen man auch nicht so genau weiß, ob sie es wissen. Es ist spooky, dass da nicht wirklich mal gesagt wird, wir haben einen begleitenden Kurs, digitale Kompetenzen, Digital Literacy, das wird in Schulen ja auch alles immer noch zugeholt, häufig, ne?
Dabei ist das Interesse total da. Ich hatte mal eine Bachelor- und eine Masterarbeit und da ging es um das Thema und wir haben so einen Musterkurs gemacht für Lehrer, Eltern und Schüler. Und ich hatte noch nie eine so geringe No-Show-Quote wie bei diesem Kurs. Die Eltern waren alle da, alle. Und die hatten so ein Bedürfnis, darüber zu sprechen. Und die haben sich dann auch ausgedacht, wie macht ihr das mit dem WLAN? Wie lange dürfen eure, haben die ein Handy? Wie haben, also all diese Fragen hätten so ein Gesprächsbedürfnis. Auch die Eltern untereinander. Und ich glaube, da könnte man noch viel, viel mehr machen. Ich würde aber immer es im Dreiklang machen. Schüler, Eltern und Lehrer. Ja. Weil ich finde es auch schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel die Eltern außen vor lässt. Weil die haben ja dann da zu Hause wieder mit zu tun. Und ich glaube, das ist immer so im Dreiklang ganz gut zu betrachten. Aber auch da müsste man vielleicht...
Ja, das, was du hier beschreibst, ist ja das Lernsystem, in dem das Lernen der Schülerin, des Schülers ja stattfindet. Es findet statt an diesem Lernort Schule und es findet dann statt zu Hause, eben mit oder ohne Assistenz der Eltern, in der Regel aber eben in der Obhut oder unter der Betreuung der Eltern. Und es sind viele Sachen nur so zu verändern. Ne? Mein Bruder ist seit vielen Jahren, der ist jetzt kurz vom Ruhestand, der ist seit vielen Jahren an einer Schule für schwer Erziehbare. Und der sagt immer, wie limitiert er seine eigenen Möglichkeiten dort empfindet, weil er die ja nur eine bestimmte Anzahl von Stunden am Tag hat. Und dann gehen die wieder in dieses Familiensystem zurück. Er sagt, das müsste eigentlich da anfangen. Wir müssten auch da eigentlich diesen Dreiklang herstellen aus Schülern, Lehrern und Eltern und da erstmal eine Plattform dafür erziehen, wo wollen wir denn mit dem Jungen oder dem Mädchen hier überhaupt hin? Ja, also es sind meistens Jungs, aber auch ein paar Mädchen wohl. Und er sagt, das ist eigentlich kaum zu durchbrechen, nur auf der Ebene, wo diese Lehrkräfte mit den Schülern arbeiten. Das lässt sich gar nicht herstellen. Und es geht, glaube ich, durch alle Schulen, alle Lernformen, bis hin auch zu, wir waren ja gestern beim Deutschen Fußballbund und haben dort mit Studierenden über die Heranführung von gerade Mädchen mit Migrationshintergrund an den Fußball gesprochen. Ne? Und die Studierenden haben auch Umfragen gemacht und haben so Hemmnisse, warum migrantische Mädchen weniger eben in diesen Fußball hineingehen. Und dann merkst du sofort so viele Sachen, die unklar sind, Unsicherheit, Hürden bei den Eltern und so weiter. Und das würdest du auch nur auflösen, indem du die an den Tisch nimmst, irgendwie die Vereine oder die Schulen mit ihren Schul-AGs und die Schüler, am besten noch die Freundinnen von denen mit dazu, damit sie nicht alleine dahin müssen. Und schon kriegst du das Ganze in ein anderes Setting. Und ich glaube, genau an diesen Perspektiven fehlt's.
Ich möchte diese Sendung mit einem Zitat beenden. Und zwar aus dem Artikel Alles in der Cloud, nix im Kopf, 4. Juni 2025 von Barbara Vorsamer aus der SZ. Ich lese mal den Anfangsabsatz nur, aber er ist empfehlenswert. Ich schicke ihn euch gleich. Irgendwann versuchten wir tatsächlich Snaps auszudrucken. Besser gesagt, Fotos von Arbeitsblättern, die meine Tochter per Snapchat empfangen hatte. Für Menschen ohne Teenagerkinder, Snapchat ist eine App, die von Jugendlichen zum Posten und Verschicken von Bildern benutzt wird. Alle Inhalte verschwinden nach einiger Zeit. Deshalb mussten wir schnell diesen Screenshot machen, der nun aus dem Tintenstrahldrucker rutschte. Die Erklärungen zum Satz des Pythagoras waren hinter den Menüleisten und den Fingernägeln der Klassenkameradin kaum erkennbar. Und ich fragte mich nicht zum ersten Mal, wann genau meine Tochter aufgehört hatte, in der Schule mitzuschreiben. Und ob das vielleicht die kompliziertste Möglichkeit war, um an Unterrichtsinhalte zu kommen. Und dann geht's weiter. Also sowas finde ich ja auch mega. Also ich weiß nicht, ich habe das Blatt nicht, ich muss das nur, bis das per Snapchat gekommen und so weiter. Und dann geht's halt weiter, wie sie Tablets ausgehändet bekommen haben. Jetzt hat sie plötzlich ein Microsoft Surface und alle müssen damit klarkommen. Ich schicke euch das. Eine Leseempfehlung.
Bitte.
Vielen Dank.
Danke.
Vielen Dank.
Das ist gut.
Wunderbar.
Sehr schön. Dann sind wir jetzt genau rund bei einer Stunde. Und haben unseren Zeitrahmen ausnahmsweise mal schön eingehalten und bedanken uns sehr, Pia, bei dir für dieses interessante Gespräch, bei dem wir sehr viel lernen konnten.
Übers Lernen.
Übers Lernen. Genau.
Sehr gerne.
Wir wissen jetzt auch, wie wir unsere Grenzen erweitern und selbst noch uns transformativ belernen. Und ich würde sagen, wir wünschen uns in diesem Falle eine
lehrreiche Zeit.
Richtig, lehrreiche Zeit, Lars.
Alles klar, gut.
Vielen
herzlichen Dank. Danke, dass du da warst, Pia.
Ja, sehr gerne. Danke, dass ihr mich da hattet.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.